Als sie den Innenhof erreichten, herrschte dort Totenstille. In keinem Gebäude der Universität brannte Licht, der Hof wirkte, als läge er schon stundenlang verlassen da. Von den vermummten Gestalten gab es keine Spur, und auch der Wachmann war verschwunden. Stacy blickte zum Brunnen. Seit dem angeblichen Erdbeben war er stillgelegt. Die Brunnenfigur, ein Jüngling, der zum Gruße seinen Hut abnahm und die Hand ausstreckte, blickte leblos vor sich hin.
»Sie sind in den Brunnen gestiegen«, sagte Stacy. »Anders kann ich es mir nicht erklären.«
Bevor Jack etwas erwidern konnte, stieg sie bereits in das Wasser und tastete den Boden nach einer Öffnung oder einem Eingang ab. Ihre Finger fuhren forschend über die Figur des Jünglings. Sie war überzeugt, hier einen Zugang zum Untergrund zu finden, dorthin, wo das Monstrum lauerte. Nichts. Keine Spur, kein Anhaltspunkt.
»Hey!«
brüllte plötzlich eine Stimme. Der dicke Wachmann. Er schnappte die Trillerpfeife, die um seinen Hals hing, und pfiff. Mit dem schrillen Ton würde er das gesamte College aufwecken.
»Stacy, lass uns abhauen«, sagte Jack. »Hier ist nichts.«
Doch Stacy untersuchte weiter systematisch den Brunnen. Keine Öffnung, kein Zugang.
»Es muss hier sein.«
Sie schaute zu dem Jüngling hinauf, der seine Hand ausstreckte. Stacy nahm sie und schüttelte sie wie zur Begrüßung. Der steinerne Arm gab tatsächlich nach und ließ sich nach unten drücken. Wie von Zauberhand bewegt, kippte die Statue nach vorn und legte ein dunkles Loch frei, das sich unter ihr befand. Vor Stacy und Jack befand sich ein tiefer, schwarzer Abgrund, zu dem eine rostige Leiter hinunterführte. Sie kletterten die Sprossen so schnell herunter, wie sie konnten. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, schob sich der Jüngling über ihrem Kopf wieder zurück. Der Ausgang war verschlossen. Ein kalter Hauch strömte ihnen entgegen. Sie hatten weder Handys noch Taschenlampen dabei, um sich den Weg auszuleuchten. Aber sie sahen in der Ferne ein flackerndes, schwaches Licht und konnten erahnen, dass sie sich in einem Tunnel befanden, der um die 50 Meter lang zu sein schien. Die Wände fühlten sich kalt an und Gestein bröckelte von ihnen ab. Dieser Gang musste bereits vor Ewigkeiten in den Stein gehauen worden sein.
»Und du hast all die Jahre an der Uni nichts hiervon mitbekommen?«, flüsterte Jack. »Offensichtlich nicht.«
Sie ärgerte sich. Ja, sie hatte sich jahrelang jeden Tag auf dem Campus herumgetrieben, auf den Wiesen des Innenhofs gesessen und Rechtstexte auswendig gelernt. Nie hatte sie auch nur eine Ahnung gehabt, dass sich unter dem Campus eine weitere Welt verbarg. Eine dunkle Welt, durch die sich ellenlange Tunnel zogen. Da war er wieder, dieser eisige Hauch, intensiver als zuvor. Stacy fragte sich, wie viele Menschen hier unten bereits ihr Leben gelassen hatten. »Es lockt dich an«, hatte Angela gesagt. »Was sollte das bedeuten?« Sie kamen dem Kerzenschein näher. Stacy wusste nicht, ob sie es sich nur einbildete, doch es wirkte, als würde sich die Farbe der Steinwände vom matten Grau in ein tiefes Rot wandeln. Als wäre hier viel Blut vergossen worden, das noch immer an den Wänden klebte. Sie schüttelte den Kopf. Ihre Wahrnehmung musste ihr einen Streich spielen. Schritt für Schritt schlichen die beiden Trainees über das leise, knirschende Geröll. Stacy stützte sich an der Wand ab, um möglichst wenig Lärm zu machen. Dann spürte sie, dass die Wand zu ihrer Linken endete. Ein weiterer Tunnel führte dort in die Dunkelheit. Jack verzog überrascht das Gesicht.
»Hier existiert wohl ein ganzes Tunnelsystem.«
Aus der Ferne erklangen Männerstimmen. Ein leiser, kaum hörbarer Singsang.
»Die Typen in den schwarzen Roben haben wohl Chorprobe.«
Jack deutete den Gang hinunter, aus dem das Licht kam. Nach ein paar Schritten erreichten sie einen von Kerzenlicht erhellten Raum. Doch hier war niemand. Kein Gesang, keine merkwürdigen Verse. Waren die Kuttenträger wieder verschwunden? Stacy und Jack betraten das hohe Gewölbe. Links und rechts befanden sich Bänke, auf denen Kerzen vor sich hin flackerten. Bei genauerer Betrachtung fiel Stacy auf, dass sämtliche Bänke auf eine große und aufwendige Wandzeichnung ausgerichtet waren. Sie zeigte ein kryptisches Wesen, das Stacy nicht genau erkennen konnte.
»Sieht aus wie eine Art Gebetsraum«,
kommentierte Jack. Er deutete auf die Zeichnung.
Und da ist der Empfänger der Gebete.
Stacy ging langsam darauf zu. In diesem Raum befand sich kein Geröll auf dem Boden. Er wurde sauber gehalten. Mit den Fingern strich sie über die Zeichnung, die an eine alte Höhlenmalerei erinnerte. Sie bildete ein riesiges Monstrum ab. Am ehesten kam es einer fleischfressenden Pflanze gleich. Der Kopf bestand hauptsächlich aus einem erschreckend großen Maul, das sich sperrangelweit öffnete. Aus dem Maul ragten lange, spitze Zähne, die weit auseinanderklafften. Der tiefe Schlund führte in den Magen des Monstrums, aus dem zahlreiche Wurzeln wuchsen, die das Wesen in seiner Umgebung verankerten. Vier dieser Wurzeln waren stärker, länger und kräftiger als die anderen. Erst bei genauerem Hinsehen verstand Stacy, um was es sich tatsächlich handelte.
Es sind die Tentakel.
Sie stellte sich vor, wie die Fangarme nach allem griffen, was sie kriegen konnten, und die Körper ihrer Opfer mühelos zerdrückten und in die Tiefe rissen. Wie hatte eine riesige Schlingpflanze eine Gruppe in Kutten gekleideter Anhänger um sich gescharrt und sie dazu gebracht, ihr einen Gebetsraum zu errichten? Waren es vielleicht eben jene Kuttenträger, die dem Monstrum Opfer darbrachten? Unter der Zeichnung entdeckte Stacy in krakeligen Großbuchstaben einen Namen. Argon. Hatte diesen Namen nicht auch Tyrell im Albion genannt? War das der Name dieses Monstrums? Ohne Vorwarnung ging Jack vor ihr in die Knie. Er stützte sich auf der Bank vor sich ab, riss ein paar Kerzen um und hielt sich die Brust. Sein Iblismal, verstand Stacy sofort. Immer wenn sich ein Dämon näherte, spürte Jack einen brennenden Schmerz in der Brust. Sie fasste ihm an die Schulter.
Jack, spürst du, was es tut?
Jack kniff die Augen zusammen, krallte sich in Stacys Lederjacke und riss den Kopf hin und her, als versuchte er, den Schmerz abzuschütteln.
Es spürt uns!
Stacy wurde schwarz vor Augen. Alles drehte sich. Sie sah einen Fangarm in den Gebetsraum kriechen. Der Tentakel kroch langsam und unbeirrbar auf sie zu. Ihn umgab eine Art Energiefeld. Kleine Blitze zuckten tiefblau und violett um ihn herum. Als würde jeder, der ihm zu nahe kam, einen Stromschlag erleiden. Stacy wich ein paar Schritte zurück und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie schüttelte den Kopf und schlug sich gegen die Stirn. Als sie aufblickte, war der Tentakel verschwunden. Sie tat einen behutsamen Schritt vorwärts. Sie hörte ihr eigenes Auftreten nicht, als wäre sie in einem schalltoten Raum, in einem Vakuum. Und das Schlimmste, Jack war nicht da.
Jack! Jack!
Sie wollte seinen Namen rufen, brachte aber keinen Ton heraus. Sie wandte sich zu der Zeichnung um. Die Fangarme, die aus dem Körper des Monstrums ragten, schwangen leicht hin und her. Der Körper pulsierte, als hätte das Wesen einen Herzschlag.
Es spielt deinem Verstand einen Streich,
dachte Stacy. Eine Stimme erklang in ihrem Kopf.
Komm zu mir!
Es klang gehässig, verlangend und unmenschlich. Es musste die Stimme eines übernatürlichen Wesens sein, die sich in ihr Hirn fraß und die in jedem Winkel ihres Kopfes widerhallte.
Komm zu mir!
Stacy ging in die Knie. Als sie sich umwandte, kroch der Tentakel wieder auf sie zu. Die Spitze des Fangarms richtete sich auf, als hätte er vor, in Stacys Nase zu kriechen.
Jack!
Rief sie mit letzter Kraft.
Hol mich hier raus!
Dann verlor sie das Bewusstsein.